Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wenn wir von oben aus dem Weltall auf unsere Erde blicken, dann dominieren vier Farben. Das Blau der Ozeane, der größte Teil, dann das Grün der Wälder, es wird immer weniger, an den Polen weiß, wird auch weniger und es gibt noch Beige, das sind die Wüsten. Vor allen Dingen die Sahara ist aus dem All zu erkennen und Beige wird mehr. Ich fange jetzt mit dieser Farbprägung unserer Erde an, weil ich heute mit jemandem spreche, der versucht, darauf Einfluss zu nehmen und damit auch Einfluss nehmen könnte auf das gesamte globale Klima. Also aus dem Beige soll grün werden. Konkreter aus der Wüste ein Wald. Professor Dr. Peter Heck ist Direktor des Instituts für Stoffstrommanagement am Umweltcampus an der Universität Trier. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in den Bereichen der regionalen Wertschöpfung, Klimaschutz und erneuerbare Energien. Und er möchte die afrikanische Wüste fruchtbar machen. Für mich klingt das ein bisschen so, als würde man einem Fisch das Fliegen beibringen wollen. Eine grüne Wüste ist ein Oxymoron. Aber wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, dann müssen wir groß denken. Wir müssen mutig sein, wir müssen Dinge möglich machen, die für einige unmöglich erscheinen. Und ich freue mich, mit Professor Peter Heck über dieses ambitionierte Projekt zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen in Grad Global, Herr Heck.
Hallo Frau Backhaus, schön, dass Sie mir zuhören.
Ja, gerne. Sahara-Renaissance-Projekt, das ist die Grundlage für SAREB, ist eine Vision. Also so heißt das Projekt und sie beruht ja auf der bewegten Geschichte der Sahara und deswegen auch der Titel, der im Titel der Begriff Renaissance. Vielleicht können Sie uns erst einmal mehr zu Ihrer Vision erzählen.
Ja, Sie haben es in der Anmoderation schon sehr schön formuliert. Man kann sich heute schwer vorstellen, dass die Sahara, die Wüste, Sand- und Steinwüste wirklich mal grün waren. Aber vor 9000 Jahren war es eine Feuchtsavanne. Das heißt, sie war durchweg mehr grün als beige oder braun. Und das war gar nicht so lange her. Und wir finden heute noch in den Gebirgsstöcken von Tibesti und Marokko Reste von dieser Zeit. Also Tiere und Pflanzen, die das überlebt haben und immer noch dort existieren. Das heißt, das ist eine ganz virulente Geschichte, die noch da ist. Und wenn wir unsere Klimaprobleme heute anschauen und wissen, es gibt zu viel CO2 in der Atmosphäre und das muss eigentlich dort wieder entfernt werden, unabhängig davon, dass wir aufhören müssen, es zu emittieren, müssen wir parallel, gleichzeitig und schnell im großen Maßstab CO2 einfangen. Und da bieten sich eigentlich diese Flächen an, weil sie es schon einmal gemacht haben, nämlich vor 9000 Jahren war das ein großer Kohlenstoffspeicher und ich denke, das kann man mit intelligenter Technik, gutem Management und dem reichlich vorhandenen Geld wieder erreichen.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, jetzt ausgerechnet die Sahara zu begrünen? Aufgrund dieser Geschichte von vor 9000 Jahren?
Ja, ich habe mal Biogeografie studiert und mein Professor, der hatte dort diese Reste der grünen Sahara erforscht. Ist in die Gebirgsstöcke gefahren, hat uns immer Proben und Bilder mitgebracht. Ich fand das als Student schon total faszinierend. Ich habe dann vor 15 Jahren mit meinem Institut selbst erste Pflanzungen gemacht in der Westsahara, also in der marokkanisch verwalteten Gebiet und habe gesehen, dass im reinen Sand sehr viel wächst, wenn man da Wasser drauf gibt und habe jetzt, nachdem ich 30 Jahre Klimaschutz mache, Firmen, Kommunen berate, Konzepte schreibe, eben gemerkt, dass wir einen ganz, ganz anderen Hebel brauchen. Also ich bin 62, ich habe noch eine gewisse Restlaufzeit, in der ich aktiv zum Klimaschutz beitragen kann will in der Zeit eben Pflöcke einschlagen, dass junge Menschen eben sich nicht mehr auf die Straße kleben müssen für Klimaschutz, sondern ganz aktiv an einer Realvision mitarbeiten können. Und das ist für mich die Begrünung der Wüste, weil technisch ist das eigentlich kein Problem.
Okay, aber vielleicht nehmen Sie uns erstmal mit in die Wüste. Ich glaube, wir haben noch gar nicht besprochen, was denn das Ziel ist. Wie soll diese Wüste nach Ihren Visionen mal aussehen? Also in einer idealen Umsetzung, wie würde das dann da aussehen?
In der idealen Umsetzung haben wir einen relativ vielfältigen Wald mit Wüsten angepassten Baumarten, durchmischt mit Ackerbauflächen, weil die Vision SAREB heißt natürlich Klimaschutz. Aber ich habe den Mauretaniern versprochen und auch versprechen müssen, dass ich nicht nur der Welt die Haut retten will in der Sahara auf Kosten der Mauretanier, sondern dass sie davon eben auch direkt einen Netto-Mehrwert haben. Und der ist Nahrungsmittelsicherheit, Arbeitsplätze und Bildung. Das heißt, wir machen auch Landwirtschaft, zum Beispiel Zwiebelanbau, da können wir später noch mal drüber reden, ja. Ein ganz faszinierendes Produkt. Mhm. Und wir werden so auf 90% sehr stark CO2 einlagern mit Bäumen, die langwierig sind, die dauerhaft CO2 einlagern, aber dazwischen auch Landwirtschaft, auf den dann geschützten Flächen Nahrungsmittel anbauen, vor allen Dingen für den Verbrauch in der Region, im Sahel, eventuell auch für die Exporte in andere Bereiche in Afrika. Aber Afrika produziert für Afrika Nahrungsmittel.
Und der Anfang ist in Mauretanien. Also das ist sozusagen jetzt gerade die Modellregion sozusagen.
Ja, Frau Backhaus, die Frage, warum Mauretanien, wurde ich oft gefragt. Ich wollte eigentlich in Marokko beginnen. Also vor 3 Jahren ist das Projekt entstanden. Da war die Westsahara noch sehr umstritten. Politisch ein sehr heikles Gebiet, auch international nicht anerkannt. Dort hätte ich keinen Investor hinbekommen. Dafür haben mir Freunde Mauretanien empfohlen, Freunde, die Mauretanien lange kennen. Und ich bin auch zum ersten Mal dann nach Mauretanien gekommen. Das Land hat für mich nicht wirklich existiert bis dahin. Ich kannte Senegal, ich kannte Marokko. Dazwischen war so eine Terra Incognita. Ich bin dorthin gekommen und war ganz begeistert, wie schön das Land ist, wie freundlich die Menschen sind. Und wie gut die Regierung funktioniert, wenn wir Maßstäbe des Sahel ansetzen. Und habe dann entschieden, dass wir das in Mauretanien beginnen wollen. Und ein großer Grund, der mich dazu auch noch bewogen hat, ist auch die Migration, weil dort, wo wir anfangen, wo unser Land zugesagt wurde von der Regierung in Mauretanien, dort steigen im Moment jeden Monat 10.000 Flüchtlinge in die Boote, um auf die Kanaren zu flüchten, mit all den schlimmen Folgen für die Menschen, für die Kanaren. Und das wollte ich eigentlich beenden, indem wir den Menschen vor Ort Optionen anbieten, ein menschenwürdiges Leben zu haben, Arbeit zu haben, Ausbildung zu haben und in ihrem eigenen Land auch gut leben zu können. Dafür auch Mauretanien, weil das ist vor der Wüste. Ja, wenn die Menschen die Schlepper bezahlt haben und durch die Wüste durch sind, können sie nicht mehr zurückschicken, weil sie sind hochverschuldet und die Mafia hat ihr Geld verdient. Ich würde die Menschen ganz gern vor der Wüste ein Angebot machen, ein gutes Angebot, ob sie mit uns zusammen an diesem großen Projekt arbeiten wollen.
Und jetzt ist politisch in Mauretanien so, dass auch da mit Ihnen kooperiert wird. Das heißt, das Interesse besteht auch und Sie haben die Möglichkeiten, da erstmal auch anzufangen mit Ihren ersten Proben.
Mauretanien hat in Dubai auf der COP28 hochoffiziell unter Anwesenheit des Präsidenten einen Letter of Intent mit uns gezeichnet, dass sie quasi das als Beitrag zum Klimaschutz machen wollen, zum natürlichen Klimaschutz. Wir haben dann im März einen MOU in Mauretanien unterzeichnet mit dem Wirtschaftsminister und werden jetzt im September einen Vertrag unterschreiben, also dann sehr verbindend. Mit der Regierung, ja, mit 5 Ministerien in Mauretanien für die konkrete Umsetzung, die einzelnen Schritte, die Konditionen, Steuer, Mindestlöhne und was wir alles tun müssen, neben der reinen Pflanzung. Also wird dann sehr konkret. Und Mauretanien hat ein Interesse, weil die zum ersten Mal sehen, dass sie nicht nach Süden gucken müssen, um Nahrungsmittel zu produzieren, in den Senegalfluss. Sie können auch nach Norden gucken, in die Sahara hinein und dort neue Ackerflächen sehen, neue Produktionsflächen. Das ist für Mauretanien völlig neu und ist auch ein echter Beitrag zur Verhinderung der Ausbreitung von Wüste. Und ehe ich es auf ansprechen, Frau Backhaus, ja, es gibt die Great Green Wall, die in Nouakchott beginnt und an sich schon sehr lange läuft. Und
die gescheitert ist.
Schön, dass Sie es sagen. Ja. Ich will gar nicht von Scheitern reden, weil ich finde, jeden, der da was macht in dem Bereich, vor dem ziehe ich den Hut. Und wenn es nur 10% von 100 sind, weil wir haben eine riesen Bringschuld fürs Klima. Aber ja, es funktioniert nicht, weil es kann nicht funktionieren, weil im Sahel haben sie massive Nutzungskonkurrenzen. Was sie dort pflanzen, wird abgefressen, weil Menschen das Grün brauchen für ihre Tiere, für sich selbst. Es regnet noch erratischer als früher. Das heißt, ein Baum wächst nicht mehr automatisch, wie er früher mal gewachsen ist. Das heißt, sie müssen das technisch optimiert machen und sie müssen in Flächen gehen, wo Menschen im Moment noch keine Nutzungskonkurrenzen sehen. Und dann sind sie eben 150 Kilometer weiter nördlich, mitten auf einer Sanddüne, wo im Moment keine da mal zu 99% keine Landnutzung stattfindet.
Ja, vielleicht wir können wir das kurz einordnen nochmal, Professor Heck, weil ich glaube, weiß gar nicht, ob jeder davon gehört hat. Also es gab eben schon mal eine ähnliche Idee, diese Great Green Wall. Das war ein Projekt der Afrikanischen Union, auch gefördert durch die UN. Und da ging es eben auch ähnlich darum, einen 15 Kilometer breiten Grünstreifen vom Atlantik zum Roten Meer zu pflanzen. Und ich habe jetzt gesagt, das ist gescheitert, weil ich habe halt schon auch gelesen, dass die Bedingungen in der Trockenwüste teilweise extrem waren. Und Professor Heck, den Punkt fand ich interessant. Weil halt die Menschen, haben Sie gerade gesagt, aus ihrer Bedürftigkeit heraus die ersten und einzigen Bäume, die gewachsen sind, dann direkt gefällt haben, halt, weil sie das gebraucht haben. Also das heißt, sie stoßen da natürlich auch bei ihrem Projekt auf ganz, ganz spezielle Bedingungen, Voraussetzungen und Ausgangspositionen, gerade was die Menschen betrifft, oder?
Ganz genau. Wir haben das Problem, wir müssen Menschen davon überzeugen, dass sie zu uns kommen. Das können dann wirklich auch Menschen sein aus Mauretanien, die jetzt mit Fischerei eben keine Zukunft mehr für ihr Leben haben, weil auch die Fischerei mittelfristig rückläufig ist. Es können aber auch Migranten sein, die kommen aus dem Süden Afrikas, aus dem Osten Afrikas und die Mauretanien als Zwischenstation sehen. Aber Mauretanien kann die nicht alle aufnehmen, das ist selbst ein sehr armes Land. Und wir hätten vielleicht die Chance, mit diesen Menschen etwas zusammen zu schaffen. Also wirklich so ein Projekt, das gehört zu meiner Vision, wo wir alle Menschen, alle Geschlechter zusammen quasi auf einer Fläche in einen produktiven Modus bringen können. Was wir dazu bringen können, ist, wir können das Wasser anbieten, das ist ein salzes Meerwasser, technisch gar kein Problem. Wir haben Sonne und Wind mit den besten Bedingungen weltweit. Wir haben also auch die Energie, auch das ist kein Problem. Bewässerungssysteme gibt es auch auf der Welt. Da können sich in Saudi-Arabien umschauen, in Dubai, in Katar, im Oman, auch in Israel. Auch das ist kein Problem. Das muss nur alles auf diese Fläche gebracht werden und es muss finanziert werden.
Aber dann da habe ich schon eine Nachfrage, weil in Afrika ist ja die Lage besonders dramatisch, was Wasserknappheit und Wassermangel angeht. Darüber haben wir hier auch in Grad Global schon gesprochen. Also Millionen Menschen haben da keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und jetzt sollen sie das Trinkwasser, das durch ihre Meerwasserentsalzungsanlage gewonnen wird, dann an die Pflanzen vergießen. Wie kann man das den Menschen erklären?
Ja, das ist am Anfang erklärungsbedürftig. Wir werden so viel Wasser entsalzen für die Landwirtschaft, dass das Wasser, was die Menschen zum Trinken brauchen, bei uns quasi ein Abfallprodukt ist. Das heißt, im Moment ist ja so, es gibt den armen Menschen keiner Wasser, weil Wasser für die armen Menschen entsalzen wäre zu teuer. Na, das kostet dann 1,20 Euro der Kubikmeter, 1,60 Euro oder wenn sie es einigermaßen gut machen, 80 Cent der Kubikmeter. Wir werden Wasser für 40 Cent produzieren, weil wir in sehr großen Anlagen produzieren. Und damit können Sie auch den armen Menschen dann Angebote machen für ihr tägliches Leben, aber auch für ein bisschen Landwirtschaft. Das heißt, das Wasser, wir stellen das Ganze auf den Kopf, das Wasser ist eigentlich kein Problem mehr. Es ist ein Abfallprodukt einer größeren Idee. Und das
aber Wasser
hat auch
ist ein
Mauretanien
enormes Problem, ne? Gerade. Das ist ja das, also das ist ja nicht so.
Ja, wenn Sie in konventionellen Kategorien denken, ist Wasser in der Wüste ein Problem und kein Mensch würde Projekte entwickeln, welche quasi viel Wasser brauchen. Das ist ja das Grundproblem der Wüstenbewohner, dass sie sehr stark gehemmt sind bei den Sachen, die Wasser brauchen. Wenn sie aber ein Wüstenland sind, was Ozeanzugang hat, was Mauretanien ja ist, haben sie einfach Zugang zu unbeschränkt viel Wasser, dass sie mit Energie und Kapital auch wirklich in Nutzen bringen können. Energie ist vorhanden. Und Kapital bringen wir mit. Technik ist eigentlich kein Problem, das gibt es weltweit, überall, auch im Nahen Osten, von den Chinesen über die Türken bis zu den Maghreb-Staaten gibt es die Technologie dort, in Europa sowieso. Mhm. Das heißt, wir haben Mauretanien gesagt, ihr habt an sich unendlich viel Wasser und unendlich viel Land und lasst uns das zueinander bringen. Indem wir der Welt einen Klimaschutz anbieten, wird die Welt das Geld beschaffen, was uns die Lage versetzt, sehr viel Wasser zu entsalzen. Sehr viel, um Ihnen mal eine Zahl zu sagen, wir würden im Endausbau für diesen ersten Slot in Mauretanien, die 2 Millionen Hektar, würden wir quasi pro Tag ca. 12 bis 15 Millionen Kubikmeter Wasser entsalzen. Nouakchott, zum Beispiel die Hauptstadt Mauretaniens, braucht im Jahr 400.000 Kubikmeter Wasser, um den Menschen jeden Tag genug Wasser zu geben. Und mal die Dimensionen klar zu machen. Das heißt, wir könnten das, was Nouakchott braucht, was Mauretanien braucht, die Menschen, das tägliche Leben, das wäre für uns ein sehr kleiner Anteil von dem Wasser, was wir sowieso brauchen, um Kohlenstoff oder Kohlendioxid aus der Luft zu fangen und als Biomasse in der Sahara quasi festzulegen. Mhm. Und da wir es so groß machen, hier ist die Economy of Scale, ein ganz wichtiger Punkt, ist auch der Preis pro Kubikmeter oder pro Liter Wasser unschlagbar günstig. Und das ist auch daher, kommt auch die Größe des Projektes. Nicht, weil ich größenwahnsinnig bin, oder weil ich zu viel Geld hätte oder zu viel Zeit. Nein, nur wenn Sie in die ganz große Produktionskategorien gehen, erreichen Sie Preis pro Kubikmeter. Das ist für die die Landwirtschaft und auch die Forstwirtschaft interessant wird. Ja. Und dann haben sie aber auch billiges Wasser für die Menschen, für ihre täglichen Bedürfnisse.
Das wäre dann sozusagen fast ein Nebenprodukt, wie Sie das sagen.
Ja, wir haben einige Nebenprodukte. Wir haben ja angefangen mit dem, es ist eigentlich ein Aufforstungsprojekt. Da kam die Landwirtschaft dazu. Und Leute haben gesagt, wir brauchen Zwiebeln. Ja, also in Westafrika ist das Grundnahrungsmittel ist Zwiebeln. Zwiebeln werden aus Europa importiert nach Afrika. Sind sehr teuer. Wenn Europa schlechte Wetterbedingungen hat, werden Zwiebeln noch teurer. Oder wenn wir in Afrika schlechte Produktionsbedingungen haben, es regnet zu wenig, dann steigen die Zwiebeln auf astronomische Preise und leiden tun immer die armen Menschen. Also ich sage, okay, wir machen Zwiebeln. Ich habe den größten Zwiebelbauern Deutschlands, auch schon fast in Rente, in meinem Team, der wird in der Sahara Zwiebeln produzieren. Er sagt, das ist wunderbar, das geht. Wir wollen auch in diesem Jahr schon anfangen, um zu zeigen, dass wir keine Zwiebeln aus Europa importieren müssen. Das können wir selber machen. Mhm. Dann kam dazu, dass wir natürlich Meerwasser entsalzen. Wir haben ganz viel Lauge, also das, was hinter der Entsalzung übrig bleibt. Da ist eigentlich alles drin, was die Welt so begehrt. Ne? Natriumchlorid, Kalium, Magnesium, Lithium. Das kann man aufbereiten und den Markt verkaufen. Ja? Wir haben Wasser, wir haben Energie, wir können Wasserstoff machen. Wir haben so viele Dinge, die man, wenn man das mal angefangen hat, weiterdenken kann. Was wir skizziert haben, auch mit Unternehmern schon besprochen haben, aber was wir noch nicht durchfinanziert haben. Ökonomisch dargestellt haben wir bisher die Aufforstungsprojekte und die haben wir auch gerechnet. Da haben wir CAPEX, da haben wir OPEX und da haben wir ganz genaue Vorstellungen, wie das funktionieren könnte.
Wie und wo wird oder durch wen wird das Projekt finanziert?
Das Projekt soll finanziert werden über internationale Kapitalgeber. Wir sprechen mit Impact-Investoren, so nennt sich das, die quasi die ersten 10, 20, 30 Millionen beschaffen über eine Mischung von Public Loans und Collaterals, die aus privaten Bereichen kommen. Und wir reden aber auch mit Leuten, die im großen Stil investieren wollen, die auch in Oman und Saudi-Arabien in Greening-Projekten investieren. Ich hätte gern nur Investoren, also wie Pensionsfonds zum Beispiel, die ja sowieso Geld langfristig anlegen müssen und auch ethisch anlegen müssen. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn jetzt zum Beispiel Shell oder Total sagen würden, sie investieren, weil sie sowieso in Mauretanien im Moment Gas nach Gas forschen und nach Gas bohren. Das ist ja dieser Treppenwitz, in dem wir heute sehen werden. Wir sprechen über Klimaschutz und junge Menschen Amok laufen in Deutschland. Wegen Klimaschutz werden auf der ganzen Welt fossile Lagerstätten erschlossen. Mhm. Überall. Ja, und die werden auch die nächsten 30, 40 Jahre noch genutzt. Das heißt, wir kommen nicht daran vorbei, das zurückzudrehen, aber das wird schwer sein. Aber gleichzeitig auch massiv CO2 einzufangen, weil ich wüsste gar keinen anderen Weg, wie wir diese Welt noch ansatzweise ja, retten wollen, wenn wir sehen, dass wir heute schon so viel CO2 in der Atmosphäre drin haben. Wir müssen beides machen.
Wie wichtig sind denn in dem Zusammenhang dann CO2-Zertifikate für das Projekt?
CO2-Zertifikate sind für unser Projekt sehr wichtig. Wir haben drei zentrale Einnahmequellen. Die zwei größten sind A, die Kompensationsbedürfnisse der sogenannten entwickelten Welt, was Klimaschutz angeht. Das heißt, Unternehmen, Staaten werden wahrscheinlich kompensieren müssen über den Kauf von Zertifikaten. Der Markt wird auch sehr stark wachsen, wenn wir den Analysten glauben, die darüber publiziert haben. Das werden also 13 Milliarden Tonnen im Jahr werden in 2045, 50, also ein gigantischer Nachfragemarkt. Und für diesen Markt gibt es keine guten Angebote. Also Angebote, die nicht auf Kosten von Biodiesel gehen, auf Kosten von Landnutzungskonkurrenzen, auf Kosten von Landwirtschaft. Da sehen wir unser Projekt gut positioniert, weil wir hier ein Angebot machen können, was mindestens 13 SDGs voll entspricht. Die zweite Einnahmequelle ist eine ähnlich wichtige. Wir werden auch, da gibt es auch wunderbare Studien dazu, im Mitte des Jahrhunderts einen dramatischen Mangel an Kohlenstoff haben, weil alles, was uns umgibt, was nicht aus natürlichen Rohstoffen gemacht ist, ist eigentlich aus fossilen Kohlenstoff gemacht. In der Regel Erdgas und Erdöl. Wenn wir das nicht mehr nutzen dürfen ab 45, wo kommt denn der Kohlenstoff her? Er kann nicht kommen aus Landwirtschaft, nicht aus tropischen Regenwäldern. Er kann auch nur beschränkt aus den Meeren kommen, weil es noch relativ auffällig ist, also Algen. Wir werden also eine neue Kohlenstoffquelle brauchen und das sind aus meiner Sicht auch große Holzplantagen, also große Wälder, die wir nachhaltig umtreiben. Das heißt, wie bei uns ein Wald, der lagert Kohlenstoff ein und wir entnehmen den Zuwachs irgendwann nur. Das, was jährlich zuwächst, entnehmen wir zum Teil und verkaufen es als Commodity, als Bauholz, als Kohlenstoff für die Industrie, als Brennholz auch, als Fuel. Ja, all das können wir auch auf Sahara-Flächen machen. Das heißt, wir lagern Kohlenstoff ein, wir schaffen Arbeitsplätze, wir haben aber auch eine gewisse Menge Commodities. Und das wäre jetzt ein eigener Podcast, aber wenn Sie mit der Stahlindustrie sprechen, die Stahlindustrie muss Kokskohle ersetzen. Ja, die kann sie ersetzen durch Holzkohle. Aber die Holzkohle muss aus Produktionssystemen kommen, die 100% nachhaltig sind. Ne? Das heißt, wir können Holzkohle herstellen und können die Stahlindustrie damit versorgen. Da haben sie ein weiteres Produkt für Green Steel. Mhm. Und die kaufen, mit denen sind wir auch im Gespräch, großes Interesse, die brauchen große Mengen, aber aus Compliance-Gründen müssen da die Lieferketten wasserdicht sein. Da darf nicht anscheinen, ist der kleinste Anschein von Ökosystembelastung, von Konkurrenz mit Nahrungsmittelflächen oder von Ausbeutung, was Labor angeht, erscheinen. Das heißt, es muss wirklich sauber sein. Wir können das also von Greenfield aus genauso planen. Wir zahlen 30% über Mindestlohn. Ja. Wir planen so, dass wir keine Ökosysteme verletzen, eher wir schaffen neue. Ne? Und wir haben natürlich eine ganz saubere CO2-Bilanz, weil das ist ein Riesenvorteil von Sahara, dass auch nach IPCC, wenn Sie im Sahara-Sand pflanzen, ist Ihre Baseline ist null. Man geht davon aus, man hat im Sahara-Sand keinen Kohlenstoff. Ne? Da ist nichts drin. Das heißt, wenn ich da einen Baum reinstecke und eine Pflanze, schubs, kann ich sofort sagen, jetzt ist so viel mehr CO2 da. Mhm.
Ne? Das wird gleich zur Senke. Ja,
die Senke ist sehr, sehr schön zu beschreiben, sehr einfach zu beschreiben. Ja? Mhm. Im Vergleich zu, wenn Sie Tropenwälder wieder aufforsten oder degradierte Wälder, da haben Sie immer noch Kohlenstoff im Boden. Und Sie müssen aufpassen, dass die Pflanze sich am Anfang mal CO2 freisetzen. Ja, und dann müssen Sie auch garantieren, dass der Wald die nächsten 30 Jahre steht, dass er nicht durch Feuer vernichtet wird, dass dort zu viel regnet, wie Sie vorher gesagt haben. Probleme haben wir alles nicht. Wir geben den Bäumen das Wasser, was sie brauchen, um zu wachsen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass keine Ökosysteme sind, aber ich meine, die Wüste ist da ja seit Jahrtausenden. Gibt es da nicht auch? Da gibt es doch auch Tiere und auch die Menschen, die sich an die Bedingungen, die klimatischen Wüstenbedingungen angepasst haben, oder?
Ja, das ist ganz spannend. Also wir lernen dazu, also im Zeitraffer, als wir angefangen haben, haben uns auch die Mauretanier ganz klar gesagt, da ist nichts, da ist niemand, da geht auch keiner hin, das ist extrem heiß. Pervers heißt, super starke Winde und es ist eine 20 Meter hohe Sanddüne, die ist 50 Kilometer breit, 20 Meter hoch, also wirklich hoch, kommen sie vom Meer und dann gehen sie 20 Meter hoch, da ist die Sandauflage und dann geht die 500 Kilometer nach Nordosten bis oben an die Minengebiete von Mauretanien, wo die Westsahara beginnt. Mhm. Und alle haben uns gesagt, da ist nichts, da kannst du einfach planen, das Land gibt dir der Staat, das gehört dem Staat, der Staat hat uns das Land auch gegeben. Und dann fangen sie an, konkret zu planen. Ja, dann reden sie und sie werden bekannt in dem Land und sie kommen auf eine kleine Soiree abends und dann kommt jemand zu ihnen und sagt, du bist der Peter Hecke, schön dich kennenzulernen, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ich bin der Abgeordnete der Region, wo du dein Projekt machen willst. Da sage ich, schön, ich dachte, da wohnt gar keiner. Da sagt er, doch, da wohnen schon ein paar und ich bin der Abgeordnete der Region. Sage ich, schön, sie kennenzulernen. Er sagte, ja, wir finden Ihr Projekt super klasse, wir haben abgestimmt, wir sind voll dafür, weil unter anderem, wir haben ein paar Dromedarherden und die fressen so gern grün.
Das ist schnell wieder weg, das Grün dann. Ja.
Sag ich, wunderbar, da müssen wir drüber reden. Sie dürfen nicht meine Bäume abfressen, aber wir werden Ihnen Feedlots anbieten. Wir werden Ihnen für Ihre Dromedare Futterstellen anbieten. Das heißt, Sie können Ihre Dromedare also besser ernähren als jetzt, ganz konzentriert. Das ist gar kein Problem. Aber also es ist kein echtes Problem, aber ich wusste nicht, dass der Mann mit seinen Herden existierte. Das war mir vorher nicht bekannt. Also musste ich ihn jetzt einbauen und sagen, okay, wir bieten dir Essen für die Tiere an und auch Infrastruktur, alles, was du brauchst. So viel zu Tieren. Das sind auch die Wander mit ihren Dromedarherden, wie die Beduinen früher durch die ganzen Bereiche durch, von Oase zu Oase. Ja, und die Tiere fressen alles ab, was unterwegs vorhanden ist. Mhm. Also würden auch mein Greenbelt abfressen. Wobei in der Größe, wo wir pflanzen, werden die Tiere das nicht schaffen. Aber nichtsdestotrotz, es war wichtig, das zu wissen.
Ja.
Zweitens, wir haben die Fläche auch zum ersten Mal an der Küste befahren, nicht in der ganzen Fläche. So viel Zeit hatte ich noch gar nicht. Ich dachte, das ist die Größe von Rheinland-Pfalz. Und es gibt keine Straßen. An der Küste entlang gewesen und da ist gewesen und haben dann festgestellt, dass im Norden unseres Plots gibt es eine sehr schöne Vegetation, wo so stark trockenheitsresistente, bodenbedeckende Pflanzen existieren, die aus meiner Sicht einen besonderen Ökosystemcharakter haben. Das heißt, diese Flächen würden wir nicht bepflanzen. Die würden wir schützen. Die würden wir quasi von der Nutzung quasi ausschließen und einfach als Biotop definieren. Das gibt es an der Küste, da gibt es auch noch ein bisschen Küstennebel, ein bisschen Regen, da können die davon existieren. Aber wenn sie weiter ins Land reinkommen, wird es sie nicht mehr geben. Und sollte es sie doch geben, würden wir die ausparzellieren, einfach sagen, das ist unser Ökosystemtyp, den lassen wir einfach so, wie er ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben angenommen, da ist nichts.
Mhm.
Aber, wenn man näher hinschaut, was man ja dann auch machen muss, dann kommen sie zu der Erkenntnis, es ist nie so, dass es nichts gibt auf dieser Welt. Also muss man dann schon sehr sorgfältig hingehen und sagen, bevor wir die ersten 30.000 Hektar oder 100.000 Hektar bewässern, wird es wahrscheinlich einige Einschränkungen geben, wo wir dann quasi sagen, da lässt die Finger von. Da steht was Schönes, wo dann von mir ist ein Wüstenfalke oder ein anderes Tier eine Lebensgrundlage hat, die wir ihm mit einer Bepflanzung vielleicht nehmen würden. Ja? Das werden wir auf jeden Fall berücksichtigen. Spielt aber keine Rolle. Bei 2 Millionen Hektar, wenn man da 1 Million Hektar ökologische Nischen lassen, ist das für uns egal. Und die Mauretanier haben gesagt, ja, wenn du das da lässt, dann gebe ich dir an der Stelle die Fläche mehr, weil für uns ist Wüste im Moment, so wie sie jetzt existiert, wertlos. Du kannst es gerne haben. Wenn du meinst, du musst dort was anderes machen, gebe ich sie dir hinten dazu.
Mhm.
Also insofern, ja, Sie haben recht. Wir müssen genauer hingucken. Auch die Wüste hat schöne Sachen. Auch eine Oase wird nicht überforsten. Natürlich, die würden wir so lassen, wie sie ist. Aber wir gehen davon aus, dass die größten Teile dieser Sanddüne, das ist wirklich eine Sanddüne, dass wir die bepflanzen können, ohne dass wir ökologische Schäden dadurch erzeugen werden.
Wie weit sind Sie denn eigentlich schon?
Eher umgekehrt.
Ja, wie weit sind Sie eigentlich schon mit dem Sahara-Renaissance-Projekt?
Wir haben die Vormachbarkeit abgeschlossen. Wir haben die technische Machbarkeit testiert, die ökonomische Machbarkeit testiert. Wir haben den Vertrag jetzt so weit vorverhandelt, dass wir ihn hoffentlich im September, Oktober abschließen können. Wir hatten ja Wahlen in Mauretanien. Der alte Präsident ist wiedergewählt worden. Das ist gut für uns, weil er hat unser Projekt bonitiert. Aber alle Minister sind ausgetauscht. Das heißt, wir machen gerade jetzt die Tour durch alle Ministerien wieder, erzählen es den Ministern, worum es geht. Es gibt eine eigene Taskforce-Regierung, 15 Fachleute, die das Projekt fachlich betreuen, die auch den Vertrag mit uns im Detail ausverhandeln werden. Und wir wollen in diesem Jahr die ersten 2 Hektar von 2 Millionen, ich betone das, bepflanzen, damit wir sehen und auch die Mauretanier sehen, dass wir nicht nur planen und Visionen erzählen, sondern wirklich vor Ort auch anfangen wollen zu arbeiten. Und das soll im Oktober beginnen mit einer Zwiebelpflanzung. Die müssen im Oktober gesät werden und wird dann im Dezember ausgepflanzt, weil das hat mit Tageslängen zu tun. Hat mir mein Zwiebelexperte erzählt, es muss im Dezember raus aufs Feld. Und dazu werden wir auch Menschen ausbilden. Das werden dann Zwiebel, Zwiebelbauern, die gibt es in Mauretanien nicht, die gibt es nur im Senegal und in Marokko. Das ist für die Mauretanier eine sehr schöne Entwicklung und hoffen, dass das gut wächst und dass wir dann quasi mit diesem Anschauungsobjekt es dann auch leichter haben werden, die Investoren zu suchen. Mhm. Weil, um Ihre Frage vorwegzunehmen, wir haben das viele Geld noch nicht vertraglich zugesagt, geschweige denn auf dem Konto. Das ist noch nicht so.
Also das heißt, um das dann auch wirklich auszubreiten, auszudehnen, da ist noch viel Luft nach oben, was Finanzierung angeht. Sie haben das Gebiet ja für 50 Jahre gepachtet. Was passiert denn danach, wenn der Pachtvertrag ausläuft?
Fällt das Gebiet voll entwickelt an Mauretanien zurück, ohne Kosten. Mir war es ganz wichtig, dass wir nicht als neokoloniale Landgrabber auftauchen müssen. Das heißt, wir haben mit der mauretanischen Regierung gesprochen, ihr lasst uns das Land entwickeln, wir definieren die Vorteile für euch und wenn unser Landnutzungsvertrag abgelaufen ist, könnt ihr das komplett zurücknehmen, es weiterentwickeln oder ihr macht mit uns einen Anschlussvertrag, dass wir das für euch weiter betreiben, wobei meine Intention ist, ich bin ja auch Hochschulprofessor, dass wir die Zeit nutzen, um in Mauretanien genug Capacity aufzubauen, um Frauen und Männer aus Mauretanien in die Lage zu versetzen, dann ihr Projekt selber fortzusetzen. Das ist ja auch das, was in Katar im Moment sehr stark passiert oder was auch die Saudis jetzt machen wollen, die Dubais und die überhaupt die Emiratis, dass sie ihre eigene Bevölkerung in die Lage versetzen, unabhängiger von uns ihre Trockengebiete zu entwickeln. Das ist auch meine Vision für Mauretanien.
Ja, und aus Erfahrung wissen wir ja auch, dass häufig nach Projektende oder dem Auslaufen der Finanzierung dann solche Sachen leider wieder zusammenbrechen. Und das kann man dadurch verhindern.
Das, und da haben wir uns sehr viel Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja ein Zertifizierungsperiode von 30 Jahren. Da habe ich ein Zertifikat entwickelt, das ist für 30 Jahre, ist das gültig, danach endet die Zertifizierungsperiode. Also wir haben es so kalkuliert, dass wir nach 30 Jahren oder auch nach 60 Jahren, einer zweiten Zertifizierungsperiode, können wir den Bestand erhalten, indem wir Überschussbiomasse verkaufen an den Markt. Wir müssen da gar keine Zertifikate mehr verkaufen. Wir können dann den Bestand halten. Dann sind die Anlagen abgeschrieben. Der OPEX ist runtergegangen. Das heißt, wir können dann die Betriebskosten über Verkäufe von landwirtschaftlichen Produkten oder von Biomasse für stoffliche Nutzung, energetische Nutzung quasi finanzieren. Das heißt, da sind wir bei der normalen Waldwirtschaft angekommen, sodass wir dann den CO2-Markt nicht mehr brauchen.
Aber das dauert noch? Oder das dauert jetzt ja noch mindestens 50 Jahre, würde ich dann sagen, oder?
Da 30 Jahre mindestens. Wenn wir eine Zertifizierungsperiode nehmen, dann hätten wir 30 Jahre, dann wäre dieser Zustand eigentlich schon erreicht. Wenn wir noch zweimal zertifizieren könnten, weil ich das wahrscheinlich nicht mehr wirklich erleben werde, aber wir planen ja 50 Jahre, damit wir noch einem Investor die Möglichkeit geben können, du kannst auch in eine zweite Zertifizierungsperiode hineingehen. Das ist noch mit dem Vertrag mit dem Land abgesichert, das geht noch. Also du musst, weil manche Leute wollen das Land ja kaufen, wir haben Investoren, die sagen, wir kaufen das Land. Ich habe gesagt, nee, nicht mit mir, ich will nicht, dass ihr in Afrika Land kauft und für eure Interessen ökonomisch nutzt. Das finde ich neokolonial, wie ich auch viele Wasserstoffprojekte eigentlich neokolonial finde, weil wir eigentlich nur unsere Haut retten und die Afrikaner haben relativ wenig davon. Das wollte ich absolut nicht. Ich sage, ich miete mir das Land. In dem Mietvertrag sind Vorteile für Mauretanien signifikant vorhanden und das Land fällt ohne Konditionen zurück an das Land Mauretanien. Ja, das heißt, es gibt da keine versteckte Möglichkeit, dass wir das Land in Besitz behalten. Weil das ja ein großes Problem in Afrika ist, das wissen Sie. Fast alle Länder, die Nahrungsmittel brauchen, kaufen Land in Afrika. Ja, und haben damit das Land den Afrikanern für die Nutzung entzogen. Das finde ich eine sehr unsägliche Entwicklung.
Also das heißt, Sie wollen die Menschen vor Ort bestärken, auch in ihrer Selbstwirksamkeit. Jetzt haben wir so viel besprochen, weil ich gerade mit einem Blick auf die Uhr schon sehe, wir haben schon so viel jetzt besprochen. Was schätzen Sie denn, Herr Heck, wo liegen die größten Herausforderungen für die Umsetzung Ihres Projektes?
Wenn Sie mich fragen, in der Überzeugung von Kapitalgebern, dass ihr Geld sehr vernünftig in den Sand gesetzt werden kann.
Im wahrsten Sinne des Wortes jetzt hier.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Da zuckt der Banker zum ersten Mal vor und dann lacht. Aber ja, sie setzen ihr Geld in den Sand, aber man muss den Leuten erklären, dass es eine Investition in Landentwicklung ist, was eigentlich eine sehr sichere Investition ist. Problem, was andere eher sehen, weil sie Mauretanien aber auch nicht kennen, ist Sahel, politische Probleme, Terrorismus, also all die Dinge, die bei uns immer hier durch die Presse wabern, warum man sagt, ob geht es nicht in Oman oder Saudi-Arabien oder sonst wo.
Durch den Tschad, Niger, Sudan, das ist ja alles, was sie, all die Länder, die sie erschließen wollen.
Genau, weil wir müssen aufhören, in den Ländern zu helfen und anfangen zu investieren. Und das muss in den Ländern beginnen, wo wir die großen Probleme haben, die ja immer größer werden. Solange Mauretanien noch mit uns agieren kann und will, sollten wir mit ihnen investieren und zeigen, dass in der Partnerschaft zwischen Europa und Afrika wirklich für beide Seiten echte, greifbare Vorteile sind. Und ich sage es wirklich so betont, weil ich sehe das die letzten 50 Jahre eben nicht. Ja, aber jetzt sage ich, wir bringen Geld, wir bringen Technik, aber das ist auch zum Nutzen von euch, zu einem nachhaltigen Nutzen. Keine solchen kurzen Strohfeuer. Und dann bin ich überzeugt, dass das Geld dort besser, auch ökonomisch besser angelegt ist als in Saudi-Arabien oder im Oman oder sonst wo, weil wir eben auch noch was für die Entwicklung des Kontinents tun können. Und davon profitieren wir alle zum Schluss.
Ja? Das ist wahrscheinlich.
Ich vergleiche das gerne mit Dubai. Also Dubai vor 60 Jahren war eine Sandinsel und hat mal Öl gefunden. Wenig Öl eigentlich. Aber man hat mit dem Öl sehr viel gemacht. Ja? Dubai ist ein super Handelspunkt heute und sind innovativ und haben aus diesem vergessenen Ort ein Wachstumsmodell gemacht, zumindest mal, wenn man konventionell denken will. Ich glaube, dass der innerlassige Klimaschutz, der natürliche Klimaschutz, kann für die Länder des Sahel, vor allen Dingen die Küstenländer, genau diese Chance bieten. Das ist das neue Öl. Das grüne Öl ist quasi der Klimaschutz, wenn man das vernünftig einstiehlt. Die Grundlagen sind eigentlich dafür da.
Ja, sagt Professor Heck. Herr Heck, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Und das ist auch wirklich ein Teil zumindest von den 7000 Kilometern Wüste, die Sie da ja in Planung haben, dass der begrünt wird. In der Sahara in Nordafrika gibt es 9 Millionen Quadratkilometer Trockenwüste und ein Teil soll begrünt werden wie eine Art grüner Gürtel, der sich einmal quer durch die Sahara zieht. Dahinter steht das Sahara Renaissance Project, das Peter Heck initiiert. Er ist Direktor des Instituts für Angewandtes Stoffstrommanagement an der Trierer Hochschule, leitet den Umweltcampus Birkenfeld. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank. Das war wieder eine Folge von Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Schön, dass Sie dabei waren. Sie können unseren Podcast gerne abonnieren und Sie können uns auch gerne einen Kommentar schreiben oder Anregungen an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.